Ich spreche jetzt mit Herrn Bernhard Matthies, seines Zeichens Rechtsanwalt und Vorsitzender des Vereins zur Sicherung der Zusatzversorgungsrente. Herr Matthies, können Sie mich hören?
Ja, wunderbar, Herr Karlsson.
Ja, super. Herr Matthies, die Zusatzrente für den öffentlichen Dienst, das klingt eigentlich ziemlich unstrittig, mehr oder weniger ein Einrennen offener Türen. Oder ist das nicht so?
Das ist leider überhaupt nicht so. Das, was den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, den Tarifbeschäftigten mal versprochen wurde, wird schlicht nicht mehr eingehalten. Versprochen wurde ihnen mal eine beamtenähnliche entgehaltsbezogene Versorgung. Das ganze Problem ging los nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren. Da stellte man dann fest, dass die gesetzliche Rente weit hinter der Beamtenversorgung von 75% zurückblieb und sich dann auch später auf 40-50% nur belief, sodass dann der Abstand in der Versorgung beseitigt werden sollte. Und zwar mit einer Zusatzversorgungsrente von ca. 25-35% vom Brutto. Und die Katastrophe trat dann langsam aber sicher ein. Und zwar vor allen Dingen 2001. Da hat man die jüngeren Jahrgänge in ihren Anwartschaften um ca. 50% gekürzt.
Jüngere Jahrgänge in diesem Kontext heißt was in etwa? Wie war die Kappungsgrenze altersmäßig?
Also die Geburtsjahrgänge 1947 und jünger sind radikal gekürzt worden, aber auch die älteren sind nicht verschont geblieben, die sogenannten rentenfernen Jahrgänge aus der Sicht des Jahres 2001. Dort wurde die Kürzung allerdings versteckt, einmal in der Kürzung in der Anwartschaftsberechnung um ca. 20% und dann vor allen Dingen fehlte die Dynamik in der Rente. Dort wurde die Dynamik auf 1% begrenzt, was unterhalb der Inflationsrate liegt. Und das ist jetzt bis 2025 bzw. 2026 sogar tariflich festgeschrieben, sodass die Zusatzversorgungsrente jedes Jahr weniger wert wird.
Nun, Sie sagten vorhin die rentenfernen Jahrgänge, aber die Jahrgänge, die Sie genannt haben, die waren ja so um die 50 herum zu diesem Zeitpunkt. Hatte man nicht das Gefühl, wie wenn diese Leute vielleicht ein klein wenig in der Erwartungshaltung, die sie die ganze Zeit, wo sie im öffentlichen Dienst waren, so ein bisschen ja verletzt worden sein könnte?
Also die fühlen sich verletzt, die fühlen sich sogar betrogen. Man muss sich einfach mal schlicht vorstellen, dass man schon 20 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet hat oder vielleicht sogar 15 Jahre Zeitsoldat war und nun in den öffentlichen Dienst gegangen ist und sich für den Tarifbeschäftigten entschieden hat, also Angestellter geworden ist beispielsweise. Und dann stellt man fest, dass die entgehaltsbezogene Beamtenversorgung praktisch halbiert wird und dass insgesamt alle Versicherten circa einen Nachteil von ungefähr 100 Milliarden Euro erleiden.
Ja, das hört sich da eigentlich wie ein Fall für die Gerichte an. Hat niemand dagegen geklagt?
Also es sind Tausende von Klagen 2003 FF eingelegt worden. Davon ist auch ein Verfahren bis oben hin durchgelaufen. Oder auch mehrere hundert Verfahren und dann aber auch entschieden wurden. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, die Anwartschaftsberechnung ist rechtswidrig. Und zwar hat er sich nur um einen einzigen Punkt gekümmert, und zwar um diejenigen, die relativ spät in den öffentlichen Dienst eingestiegen sind, Akademiker, Meister mit einer zweiten Berufsausbildung und ähnliche Versicherte, die erst spät in den öffentlichen Dienst eingetreten sind, hat gesagt, die können keine Vollversorgung mehr erreichen. Nämlich nicht nach 40 Jahren und kriegen nur einen Anteilsatz von 2,25% pro Jahr der Beschäftigung von einer fiktiven Vollversorgung. Und das hat zur Folge, dass zum Beispiel bei der Steuerklasse 1 diese Versorgung auf ca. 8% vom Brutto selbst nach 40 Jahren Arbeit abfällt. Und das ist natürlich die schlichte Katastrophe. Die Startgutschrift belief sich dann teilweise nur auf 4%. Und das ist natürlich nach 20 Jahren Arbeit im öffentlichen Dienst schrecklich wenig.
Nur damit wir jetzt, also auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer heute, verstehen, worüber wir jetzt reden. Also Sie sagten 2001, wäre da also diese Veränderung passiert. Jetzt ist 2019. Kann man jetzt davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist?
Es ist leider überhaupt nicht in Ordnung. Aufgrund des ersten Urteils aus 2007 wurde ein bisschen nachgebessert. Da haben ca. 10% der Versicherten Nachschlag erhalten. Das ist aber auch wiederum für rechtswidrig erklärt worden, weil da wiederum bestimmte Versichertengruppen benachteiligt wurden. Und dann gab es 2016 ein zweites Urteil vom Bundesgerichtshof, wo er gesagt hat, so geht's gar nicht. Und dann haben die Tarifvertragsparteien gesagt, naja gut, okay, wir wählen nicht einen Anteilssatz von 2,25%, sondern einen Anteilssatz von 2,5%, also im Prinzip 11% mehr, aber nur für eine völlig eingeschränkte Personengruppe, und zwar für die sogenannten Späteinsteiger, die nach dem öffentlichen Dienst, die nach dem 25. Lebensjahr in den öffentlichen Dienst gegangen sind. Und das hat natürlich zur Folge, dass nur eine kleine Gruppe von ca. 20% einen Zuschlag bekommt jetzt im Jahr 2018, 2019, und 90% oder 80% gehen also leer aus oder weitgehend leer aus, und das macht natürlich sehr unzufrieden. Und die Problematik, dass die Rentner nur 1% bekommen und die Anwartschaft nicht dynamisch ist, das betrifft alle. Also von daher ist es im Prinzip bei der alten Regelung geblieben. Es ist ein bisschen an einer Stelle nachgebessert worden, aber der große Teil geht leer aus und dagegen wendet man sich weiter. Es wird also zu einer weiteren Klagewelle gegen die jetzige Regelung kommen, denn wir sind ganz, 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 ganz weit entfernt von einer beamtenähnlichen Versorgung.
Also viele Menschen haben vielleicht die etwas naive Vorstellung, dass wenn Gerichte, auch nach sehr langer Zeit offensichtlich, ein Urteil gefällt haben, dass dann ja so, dass mehr oder weniger sofort in die Tat umgesetzt wird, dass die Remedur des Problems, welches auch immer, also sofort angeordnet wird vom Gericht. Sie sagten aber vorhin, die Tarifpartner hätten an der Stelle dann ja irgendetwas gemacht. Ist es nicht so, dass das Gericht gesagt hat, so und macht das jetzt so und so?
Das Gericht hat keine konkrete Anordnung getroffen, das hat nur die bisherige Regelung jeweils verworfen. Und dann haben beispielsweise aufgrund des Urteils von 2007 die Tarifvertragsparteien erstmal bis 2012 abgewartet, bevor sie eine Neuregelung geschaffen haben. Und das ist natürlich unsäglich langsam und verhindert einen effektiven Rechtsschutz. Dasselbe ist dann im Prinzip nochmal 2016 passiert. Da hat der BGH gesagt, wiederum rechtswidrig. 2017 ist dann erst die tarifvertragliche Einigung erfolgt. 2018 hat die VBL angefangen, die Sache umzusetzen. Und viele, viele, viele Zusatzversorgungskassen sagen jetzt, ja, wir müssen jetzt erstmal das EDV-Programm ändern. Und das dauert alles ganz entsetzlich lange. Die brauchen also nochmal 2 Jahre im Prinzip, um diese eindeutige Rechtsprechung und den eindeutigen Tarifvertrag umzusetzen. Und das ist natürlich nur dem Umstand geschuldet, dass es schlicht Geld kostet.
Das heißt, also man könnte annehmen, dass hier tatsächlich nicht groß der Wunsch besteht, so die Rechtslage, die dann ja das Gericht offensichtlich haben wollte, herzustellen.
Ja, das ist richtig. Man möchte ganz gerne sparen, 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 und zwar auf Kosten der Rentner, und zwar möglichst unentdeckt. Und das hat natürlich verschiedene Hintergründe. Man möchte einmal sich von der Beamtenversorgung loskoppeln. Man möchte die Sozialversicherung praktisch billiger machen, und die Zusatzversorgung belastet ja die aktiven Arbeitnehmer, und alles, was ich dort an Belastung habe, das führt natürlich zu einer Minderung des Nettolohns, und damit können sich dann die Gewerkschaften nicht mehr brüsten, dass sie große Lohnerhöhungen erstritten haben, wenn ein Teil oder ein wesentlicher Teil an die Rentner geht. Also von daher besteht da ein Interessenkonflikt, und dieser Interessenkonflikt wird aber verschleiert, nicht offen ausdiskutiert, und dann wird er noch ungleich zwischen den verschiedenen beschäftigten Gruppen umgelegt. Insbesondere beeinträchtigt sind zum Beispiel auch Mütter, denn die haben ja bekanntlich durchaus verkürzte Arbeitszeiten. Entweder bleiben sie eine Zeit lang zu Hause oder sie arbeiten halbtags und gehen dann langsam wieder auf eine Volltagsstelle. Und den Müttern zum Beispiel unterstellt man, dass sie angeblich 45 Jahre im öffentlichen Dienst sozialversicherungspflichtig gearbeitet hätten, und zieht ihnen diese Phantomrente von der Gesamtversorgung ab, sodass das, was dann übrig bleibt, ausgesprochen klein ist.
Das hört sich für mich ein bisschen an, so wie wenn die Gewerkschaften nicht die idealen Organisationen wären, um im Interesse der Rentnerinnen und Rentner das überhaupt zu verhandeln. Gäbe es da aus Ihrer Sicht irgendwelche Möglichkeiten? Kann das nicht irgendjemand anders machen?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich der Meinung bin, das Ganze muss gesetzlich geregelt werden. Und zwar deswegen, weil das Parlament natürlich in Anbetracht der Größenordnung der Gelder da eingeschaltet werden muss. Es muss einerseits festlegen, wie viel wollen wir dafür ausgeben bei den Aktivbeschäftigten, und andererseits eben bei den Rentnern. Denn neutrale Positionen haben die Gewerkschaften nicht. Die Gewerkschaften sind an Lohnerhöhungen interessiert. Sie sind daran interessiert, dass die Verweisung auf das Beamtentum möglichst zurückgedrängt wird. Das eröffnet weitere tarifliche Spielräume. Von daher sind die ungeeignet, um die Tatsachen zu erforschen, was jeweils sozusagen vorliegt. Es wird auch keine öffentliche Diskussion geführt. Es wird schnell hinter verschlossenen Türen verhandelt, teilweise mit falschen Informationen und ohne Sachverständigengutachten. All das muss in ein ordentliches Verfahren mal überführt werden, und das geht nur, indem das Ganze auf ein Gesetz gestützt wird.
Wie viele Menschen sind eigentlich von diesem Sachverhalt betroffen? Weil ich frage ja, weil das hört sich da etwas an, wo die Menschen eigentlich ziemlich hinterher sein müssen. Man würde da zumindest von den Betroffenen, ihren unmittelbaren Familienangehörigen erwarten, dass sie sich auf die Hinterbeine stellen und ihren Bundestagsabgeordneten schreiben oder da so auf Demonstrationen mit Transparenten herumlaufen. Wieso passiert das ja alles nicht?
Das passiert deswegen nicht, weil das Berechnungsverfahren natürlich sehr geschickt ist. Und wenn Sie dem Rentner jedes Jahr 1% wegnehmen, dann sagt er sich, naja, wegen einem weiteren Prozent oder weiteren 2% im Verhältnis zu den Beamten, wie das zum Beispiel jetzt in diesem Jahr der Fall ist, die ja 3% kriegen, will ich nicht klagen. Das halte ich dieses Jahr noch aus. Aber völlig vergessen wird dabei natürlich die langfristige Auswirkung. Und wenn man dann hinterher 80 oder 90 ist, ja, dann klagt man halt nicht mehr, wenn man merkt, dass man in der Grube sitzt.
Das heißt, also, wenn ich das jetzt ein bisschen interpretieren darf, wahrscheinlich also auch ein bisschen unwohlwollend oder sogar provokativ, die setzen teilweise auf eine biologische Wirkung, dass die Menschen, die davon betroffen sind, dass die Menschen, die Opfer davon sind, entweder da halt altersbedingt die Lust und die Energie ausgehen oder sogar in letzter Konsequenz einfach wegsterben, ehe sie zu ihrem Recht kommen. Wäre das denkbar?
Das halte ich nicht nur für denkbar, sondern für realistisch, denn Lohnerhöhungen werden innerhalb von wenigen Monaten normalerweise mit einer Nachzahlung umgesetzt, und hier dauert es 2 Jahre, bis eine tarifliche Einigung umgesetzt wird. Das kann im Ergebnis nicht richtig sein.
Nee, wahrlich nicht. Dann ist es wohl auch eine sehr gute Sache, dass wir diesen Verein haben, den Verein zur Sicherung der Zusatzversorgungsrente. Ich gehe davon aus, dass Sie weiterhin am Ball bleiben. Wie geht's weiter?
Es geht weiter auf verschiedenen Wege. Einmal der juristische Weg mit weiteren Klagen. Da denke ich mir vor allen Dingen, sollten Mütter, die längere Zeit zu Hause geblieben sind, klagen. Das ist also etwas, was unerträglich ist, dass man denen eine fiktive Phantomrente unterstellt von 45 Jahren Beschäftigungszeit. Dann sind aber auch benachteiligt Schwerbehinderte, Erwerbsunfähigkeitsrentner. Und jetzt kommt noch eine Gruppe, und mit denen hat natürlich die Gewerkschaften gar nichts am Hut, Höherverdienende. Die Höherverdienenden werden besonders benachteiligt, weil sie ja gerade nicht mehr aus dem letzten Amt sozusagen ihre Versorgung beziehen, sondern nur ihre Anwartschaft dynamisiert wird nach dem Punktomodell für jedes Jahr, was sie gerade arbeiten. Und damit geht ihnen eigentlich der Witz an der ganzen Versorgung verloren. Das sind Nachteile von 500 bis 1000 Euro ungefähr monatlich, die diese Höherverdienenden erleiden. Das war natürlich auch den Gewerkschaften ein Dorn im Auge, und diese Gruppe wird von den Gewerkschaften überhaupt nicht vertreten.
Das heißt, wir haben jetzt wieder mal offensichtlich den Fall, dass die Gewerkschaften mal in einem Interessenskonflikt stehen, den sie nicht frank und frei einräumen.
Ja, sie räumen den Konflikt nicht ein, und sie haben vor allen Dingen auch nicht offenbart, dass zum Beispiel Personen mit der fiktiven Steuerklasse 1, die also zufälligerweise 2001 geschieden, ledig oder alleinerziehend waren, dass die besonders benachteiligt werden. Selbst die absurde Situation, dass ein Ehepaar sich zufälligerweise zum Beispiel zum 31.12.2001 getrennt hat, hat zur Folge, dass für beide, wohlgemerkt, wenn die beide im öffentlichen Dienst arbeiten, die Versorgung halbiert wird. Und das sind absurde Fälle, die müssen gelöst werden. Da muss eine Härtefallklausel her, und das werden die Gewerkschaften nicht freiwillig machen. Das haben sie die letzten 18 Jahre nicht gemacht. Und deswegen muss man sowohl politisch als auch in der Öffentlichkeit dagegen Stellung nehmen und muss das auch verbreiten.
Ja, und das tun wir heute ein Stück weit. Herr Matthies, vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie so diesen Verein leiten. Und vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns über dieses sehr wichtige Thema zu sprechen. Also ich glaube, das muss man tatsächlich wissen.
Also ich bedanke mich ebenfalls.
Okay, dann bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.